Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du heute wieder dabei bist und wir uns noch einmal dem Fach Geschichte widmen können, was ja jetzt schon ziemlich lange nicht mehr dran gekommen ist, weil wir das ja eigentlich auch so gut wie abgeschlossen haben. Aber ich habe natürlich wieder was vorbereitet, damit dieses Fach nicht ganz außen vor ist. Und wir gucken uns heute die Franken und die Karolinger an, beziehungsweise da so einen kleinen Ausblick auf die, wie ist das generell, wie sind die beiden so verwandt, sag ich mal. Warum gucken wir uns genau die beiden heute an? Das gleich. Allerdings vorher wollte ich noch was Kleines ankündigen. Hatte ich schon mal in einer Bio-Folge gesagt, aber ich wusste nicht, ob alle, die sich hier diese Geschichtsfolgen anhören, ob sie auch Bio sich anhören. Das kann man ja nie wissen. Und da wollte ich eben nochmal sagen, ich hatte eine Folge hochgeladen und zwar zu dem Thema polnische Nationalstaatsbildung. Vielleicht hast du die dir auch schon angeguckt. Da muss ich sagen, da ist mir ein kleiner Sprechfehler unterlaufen. Den habe ich aber bereits korrigiert. Also wenn du unten in die Beschreibung zu dieser Folge guckst, dann siehst du den. Also es war zum Beispiel, dass ich bei der polnischen Teilung gesagt hatte, die war 1772, 73 und 95. Das ist aber nicht ganz richtig. Die war 1772, 93 und 95. Also da war ein kleiner Zahlendreher bei mir drin. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das kann ja jedem mal passieren. Also ich hoffe, du bist nicht allzu böse. Und das Ganze ist in der Beschreibung zu dieser Folge. Also da steht es wirklich nochmal richtig drin, auch genau, was der Sprechfehler war, damit du eben ganz genau weißt, wie es ist. Habe mich aber ansonsten verbessert. Und genau, deswegen würde ich sagen, fangen wir heute mit den Franken und Karolingern an. Aber es war mir wichtig, dass du das nochmal weißt. Aber es ist ja gut, dass es aufgefallen ist und ja, da würde ich sagen, fangen wir erstmal an und zwar mit den Franken und Karolingern, wie gesagt. Und da ist es so, wir besprechen die heute, weil die tatsächlich auch so eine Art, ja, Verwandtschaft oder würde ich mal sagen, oder die einen resultieren aus den anderen. Also zuerst gab es die Franken und dann die Karolinger. Wieso und weshalb das passiert, gucken wir uns gleich an. Wir werden uns erstmal anschauen, wie überhaupt die Franken so zurechtgekommen sind in der Völkerwanderung und wie dann die Karolinger entstanden sind. Und da ist es so, dass man bei den Franken tatsächlich sagt, dass man diese Entwicklung in drei Phasen einteilen kann. Und da gibt es tatsächlich bei den Franken drei unterschiedliche Untergruppen oder drei verschiedene Untergruppen. Es gab nicht immer nur ein Volk oder eine Gens, die zusammen herumgewandert sind. Nein, es gab da tatsächlich drei verschiedene Untergruppen. Das waren die Saalfranken, die Rheinfranken und die Franken des östlichen Niederrheins. Und was auch ganz wichtig ist, bei den Franken zu sagen, dass es da tatsächlich keine weitreichenden Wanderungen gab. Also man spricht ja immer von Völkerwanderung. Und wir hatten uns schon mal zu dem Thema Völkerwanderung generell das Wort Volk angeschaut und hatten gesagt, das können wir gar nicht richtig benutzen. Wir sprechen hier mehr von Gens, also von Stämmen. Wenn du jetzt gerade gar nicht weißt, wovon ich spreche und dir denkst, hey, was sind denn Gens und was weiß ich, dann kannst du dir gerne die Folge dazu anhören. Das ist irgendwie eine der ersten Folgen oder so, vielleicht die vierte, keine Ahnung. Und da kannst du ja gerne mal reinhören, dann weißt du es mal ganz genau. Wie gesagt, bei dem Wort Wanderung ist es tatsächlich aber auch so, dass das auch so ein bisschen kritisch zu betrachten ist, weil man sieht ja immer, hier auch als gutes Beispiel, die Franken sind zum Beispiel gar nicht so weitreichend gewandert. Die waren eigentlich immer an einem Ort, wo sie sich eigentlich niedergelassen haben, sind vielleicht ein bisschen gewandert, aber nicht sehr groß. Und das könnte man eben auch in einer Klausur kritisieren und sagen, naja, Wanderung, darunter stellt man sich ja mal irgendwas anderes vor, dass man irgendwie vielleicht auch richtig wandern geht oder vielleicht seine Heimat verlässt und woanders hin auswandert und dort lebt. Und das kann man gar nicht richtig sagen, dass es eine Völkerwanderung ist. Zum einen, weil das Wort Volk nicht richtig stimmt und Wanderung kann man bei den Franken auch nicht sagen, weil die haben sich halt nicht bewegt. Also doch, haben sie aber halt nicht so weitreichend. Das könntest du in einer Klausur natürlich anbringen und auch kritisieren. Das vorweg. Jetzt aber zu den drei Phasen der Franken. Und die erste Phase war tatsächlich so Mitte des 3. und bis Mitte des 4. Jahrhunderts. Warum ist das die erste Phase? Natürlich, weil da das erste Mal die Franken überhaupt genannt wurden. Und zwar in römischen Quellen. Vielleicht weißt du, wir haben tatsächlich aus dieser Zeit nur die Überlieferung von römischen Quellen. Die Germanen haben nicht so viel festgehalten und deswegen helfen die römischen Quellen da sehr weiter. Und dort wurden eben die Franken das erste Mal genannt und sind tatsächlich das erste Mal so auf dem Radar aufgetaucht. Und da war es eben auch so, dass diese Franken auch zusammengehalten wurden von diesem Bewusstsein, also eine gemeinsame Erinnerung, stiftet Identität. Das hat eben die Franken auch ausgemacht. Also sie sind auch eine Gens, also ein Stamm. Sie haben ein subjektives Bewusstsein. Das bedeutet eben nicht, dass sie dieselbe Herkunft haben, dieselbe Sprache sprechen, sondern dass sie etwas anderes haben, was sie ausmacht. Das können Geschichten sein als gemeinsame Basis, überstandene Taten mit Leid und Opfer. Und das ist eben dieses Bewusstsein oder auch dieses Invention of Tradition, was eben die Franken zusammengehalten hat. Also wirklich, wenn sie vielleicht vielleicht mal ein bisschen gekämpft haben. Sie sind ja nicht weitreichend gewandert, haben vielleicht trotzdem gekämpft oder ist es irgendwas passiert, dann hat sie das zusammengehalten, also eher dieses subjektive Bewusstsein, wir gehören zusammen und nicht eben diese gemeinsame Herkunft. Genau, tatsächlich war es so, dass es bei den Franken war, dass die sich an den römischen Vorbildern orientiert haben. Und eben auch geguckt haben, wie machen die das mit der Politik, wie handeln die das so ein bisschen bei denen aus. Also waren die Römer tatsächlich so eine Art Vorbild auch für die und an denen haben sie sich eben orientiert. Und es war tatsächlich so, dass die Franken zwar zusammengehört haben, sie haben sich auch die Franken, also es waren halt die Franken, aber es gab auch gewisse Einzelstämme. Das liegt natürlich auch daran, dass es, wie gesagt, diese verschiedenen Untergruppen gibt, wie Saalfranken, Rheinfranken und Franken des östlichen Niederrheins. Und das heißt, die hatten auch Einzelstämme mit eigenen Anführern. Das heißt, es gab nicht einen überdimensionalen Anführer, sage ich mal, der über alles geherrscht hat. Nein, es gab in diesen Einzelstämmen auch eigene Anführer. Genau. Die zweite Phase, das ist erstmal die erste Phase jetzt. Wir haben das erste Mal diese Nennung der Franken. Die orientieren sich an den Römern, haben dieses Bewusstsein, dass sie zusammenhält, Einzelstämme mit eigenen Anführern. Jetzt die zweite Phase ist dann von der Mitte des 4. Jahrhunderts bis zur zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts. Und da ist es tatsächlich so, dass die Franken vielfach in das römische Heer eingegliedert werden. Und da ist es tatsächlich eben so, dass sie auch römische Techniken übernehmen, eben weil sie eben auch oft mit den Römern natürlich zusammen sind. Eingliederung ins römische Heer. Das heißt, die kämpfen für sie, leben dann vielleicht auch in Rom, kriegen vielleicht auch, das hatten wir bei der Romanisierung auch gesehen, dass da vielleicht eben das Belohnungssystem auch wirkt, dass sie vielleicht das römische Bürgerrecht erhalten. Und dadurch, wenn sie viel mit den Römern interagieren, übernehmen sie eben auch römische Techniken, wie die eben so gehandelt haben, was die generell machen. Und das haben eben die Franken auch übernommen. Deswegen konnte es natürlich auch passieren, dass es eine doppelte Identität gab, also als Franke und als Römer. Da hatten wir auch besprochen bei dem Thema Völkerwanderung, dass sich die Identität im Laufe des Lebens ändern kann. Beispielsweise, dass man als Franke geboren hat, dann aber im Militär gedient und dann irgendwann das römische Bürgerrecht bekommen. Und dann hat sich vielleicht der Franke gedacht, naja, dann bin ich ja jetzt ein Römer. Das heißt, die Identität hat sich hier geändert. Genau, das ist eben ganz wichtig bei der zweiten Phase. Tatsächlich sehr viel Orientierung an Rom, Eingliederung in das römische Heer, diese Doppelidentität. Und die alltägliche Begegnung von Franken und Römern führt tatsächlich zu einem kulturellen Verschmelzungsprozess, also auch zu einem biologischen Austausch. Vielleicht erinnert dich das jetzt an das Kernmodul von Urs Bitterli. Er spricht ja auch von der Kulturverschmelzung, dass sich da eben zwei Kulturen verschmelzen, wie es auch hier ein bisschen ist, weil diese alltägliche Begegnung, klar, die Franken und die Römer begegnen sich, dienen zusammen im militärischen Heer. Die Franken leben vielleicht auch teilweise jetzt in Rom, weil sie das Bürgerrecht erhalten haben und da passiert eben dieser Verschmelzungsprozess. Genau. Tatsächlich ist es aber auch so, dass das nicht allen Franken so ergangen ist, denn es gab ja, wie gesagt, diese drei verschiedenen Untergruppen und da gab es eben Teilstämme in Nordgallien, die angesiedelt waren und die hatten ihre eigenen Herrscher, also ihre eigenen frankischen Herrscher, sag ich mal, nicht von Rom und haben vielleicht auch nicht für die gekämpft, haben, wie gesagt, aber in Nordgallien genau gelebt. Und es war tatsächlich so, dass die Franken gar nicht so sehr für ihren Krieg unbedingt bekannt waren. Also sie haben jetzt keine weitreichenden militärischen Eroberungen gemacht, wie beispielsweise Theoderich der Goten, den hatten wir uns ja auch schon angeguckt beim Thema Völkerwanderung, vierte Folge oder so, kannst du gerne nochmal reinhören. Der hat ja auch gegen Odoaker gekämpft und da sein Italien eingenommen. Das war tatsächlich hier nicht der Fall, da waren die Franken militärisch eher nicht so hoch, haben eher mit den Römern zusammengekämpft, aber jetzt nicht von selber aus unbedingt. Und dann kommen wir auch schon in die dritte Phase und das ist tatsächlich die Phase auch, wo man von dem Weg in die politische Selbstständigkeit sprechen kann. Es gab dann nämlich den Frankenführer oder den König sozusagen, der Chlodwig hieß und dem war es eben auch wichtig, dass die Barriere sozusagen gebrochen wird zwischen den Römern und auch zwischen diesen Germanen eben und deswegen hat er sich katholisch taufen lassen und damit war eben diese religiöse Barriere zwischen den Franken und Gallo-Rom aufgehoben und da konnten diese eben auch besser zusammenleben, denn die Religion spielt eben auch eine wichtige Rolle und dadurch, dass er sich taufen ließ, gab es vielleicht nicht mehr so viele Anfeindungen, sondern diese Barriere auch war aufgehoben, vor allem aber auch diese religiöse Barriere und deswegen hat er sich halt taufen lassen und dadurch haben sich dann die Lebensformen noch mehr angegliedert und es ist eine Mischkultur im Frankenreich entstanden. Und wie gesagt, das hatten wir schon bei der zweiten Phase. Es gibt einen kulturellen Verschmelzungsprozess. Da sind sie auch verschmolzen. Hier jetzt tatsächlich die Mischkultur. Es gibt Franken, die sich mit Römern einlassen und so weiter. Und es entsteht tatsächlich eine Mischkultur. Also wie gesagt, bei den ersten Phasen ist es so, die erste Phase ist über das erste Mal tatsächlich die Franken genannt, und zwar in römischen Quellen. Sie sind eben, halten zusammen durch das subjektive Bewusstsein, das sie haben. Die zweite Phase, die Franken werden vielfach ins römische Heer eingegliedert, haben aber trotzdem noch Teilstämme. Es gibt keine militärischen Eroberungen der Franken, zumindest keine großartigen. Genau, sie übernehmen viele römische Techniken. Es gibt eine doppelte Identität oder einen Identitätswechsel vom Franke zum Römer und eben diesen kulturellen Verschmelzungsprozess. Die dritte Phase ist dann der Weg in die politische Selbstständigkeit. Die werden so ein bisschen selbstständiger. Chlodwig lässt sich 498 taufen. Das bedeutet eben, dass er diese religiöse Barriere bricht, die es da eben noch gab. Und diese religiöse Barriere zwischen den Franken und Gallorom ist eben aufgehoben. Die Lebensformen können sich noch besser angliedern. Und das Ganze macht die Herrschaft für Chlodwig noch einfacher. Wir haben jetzt ganz viel über Chlodwig gesprochen, der tatsächlich auch ja so der Herrscher der Franken war. Oder ja, der König eines bestimmten Teilstammes. Wir wollen uns noch ein bisschen mehr über den angucken. Natürlich nicht allzu viel. Also Chlodwig war eigentlich ein ganz schlauer Mann. Der wollte seine Herrschaft nämlich auch ausbauen. Und ich hatte ja gesagt, ja, es gab jetzt nicht so viele militärische Auseinandersetzungen oder Eroberungen. Er hat natürlich kriegerische Auseinandersetzungen geführt, hat aber seine Herrschaft weitgehend durch die Heiratspolitik ausgebaut, die er geführt hat. Er selber hat die burgundische Prinzessin Clotilde geheiratet. Der Name ist ein bisschen schwer auszusprechen. Ich finde, das hört sich auch so ein bisschen an wie Chlodwig. Er heißt Chlodwig, sie heißt Clotilde. Interessant, aber gut, die haben auf jeden Fall geheiratet. Und da hat er eben seine Herrschaft ausgebaut. Und seine Schwester, also die Schwester von Chlodwig, hat Theoderich geheiratet. Ja, Theoderich, erinnert dich vielleicht, hatten wir gerade schon angesprochen, an die Goten. Und der ist eben ganz wichtig, er ist halt so dieser König des Ostreichs gewesen, der Goten, und hat eben auch in Italien geherrscht. Und da hat er eben auch nochmal seine Herrschaft ausgebaut, eben dass seine Schwester jetzt eben da lebt, konnte er da auch so ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Und so hat Chlodwig eben seine Herrschaft ausgebaut. Jetzt sind wir eigentlich fertig mit den Franken. Wir haben, wie gesagt, gleich diese drei Phasen besprochen und wir haben noch ein bisschen was, oder du hast auch ein bisschen was über Chlodwig gelernt. Wir konnten uns das nochmal in Erinnerung rufen. Und jetzt geht es tatsächlich weiter mit den Karolingern. Das Ganze geht aber ganz schön oder fließt ineinander über. Du wirst gleich merken, warum. Also wie gesagt, Chlodwig baut seine Herrschaft eben durch die Heiratspolitik aus. Natürlich stirbt Chlodwig auch irgendwann, er hat jetzt nicht das ewige Leben, und nachdem er gestorben ist, wird das Reich unter seinen Söhnen aufgeteilt, das Reich der Franken, über welches er herrscht. Allerdings führt das zu Konflikten, die können sich nicht einig werden, die Kinder, und das Ganze wird so konfus und verwirrend, dass irgendwann die Macht geschwächt wird und die Hausmeier gewinnen an Einfluss. Jetzt fragst du dich vielleicht, was sind denn Hausmeier? Hausmeier, das waren Menschen, die zum Hofstaat gehört haben, also zum Hofstaat der Merowinger. Das sind die Franken, die eben auch als Merowinger bezeichnet wurden. Und die Hausmeier haben eben die Verwaltungsaufgaben übernommen und haben, wie gesagt, zum Hofstaat gehört und da die ganzen Verwaltungsaufgaben gemacht. Genau, da die Macht jetzt immer weiter geschwächt wurde, weil sich die Kinder von Chlodwig nicht einig werden konnten und da irgendwie so ein paar Konflikte hatten, haben die Hausmeier das so ein bisschen ausgenutzt und haben wichtige Positionen auch besetzt, auch ein bisschen für sich selber natürlich, und hatten da eben die Macht, die geschwächt wurde bei den Kindern von Chlodwig, haben die so ein bisschen für sich eingenommen. Und tatsächlich gehört zu diesen Hausmeiern auch das Geschlecht der Piphinden. Und dieses Geschlecht, beziehungsweise die, sind die Vorfahren der Karolinger. Und hier ist tatsächlich sozusagen dieser Prozess, den wir hier haben. Wir haben die Franken und zu denen gehören eben auch die Hausmeier. Die sind eben der Hofstaat da, gehören dazu, haben die Verwaltungsaufgaben. Allerdings wird diese Macht geschwächt von den Kindern von Chlodwig, weil die sich nicht einig werden können, wie sie das Reich aufteilen oder warum auch immer. Sie können sich auf jeden Fall nicht einig werden. Es kommt zu Konflikten. Das nutzen die Hausmeier aus und besetzen eben ja wichtige Positionen. Und zu diesen Hausmeiern gehören eben auch das Geschlecht der Piphinden. Und das sind die Vorfahren der Karolinger. Genau, und da ist es tatsächlich so, dass Karl Martell die Herrschaft übernimmt. Und der ist eben auch für dieses Geschlecht der Piphinden. Und nachdem dieser stirbt, teilt er das Reich unter seinen Söhnen Pipin und Karlmann auf. Genau. Und die Herrschaft, übernimmt diese Herrschaft dann eben ganz Pipin. Also er übernimmt das gesamte Frankenreich. Und du merkst dann eben hier langsam, wahrscheinlich, ich hoffe, du merkst es gerade, wir hatten erstmal die Franken, Chlodwig. Jetzt ändert sich das Ganze. Die Hausmeier übernehmen irgendwie die Herrschaft, weil sich die Söhne nicht einig werden können. Und tatsächlich übernimmt Pipin irgendwann, der Sohn Sohn von Karl Martell, einem Hausmeier, übernimmt irgendwann das gesamte Frankenreich und herrscht dann. Genau. 1751 ernennt er sich selber zum König und lässt sich salben. Und das Ganze ist dann nochmal so ein religiöser Prozess, deswegen tut er das auch. Und tatsächlich hat er auch eine sehr gute Verbindung mit dem Papst Stefan II. Und da ist es tatsächlich so, dass dieser sich durch die Langobarden bedroht fühlt. Und genau, das möchte er eben halt nicht und fragt dann eben, ob Pippin ihm irgendwie helfen könnte. Und der hilft ihm auch und drängt die Langobarden so ein bisschen zurück. Und der Papst ist natürlich eine geistliche Macht, damals auch sehr hoch angesehen. Und genau, wie gesagt, es ist dann so, dass diese Bedrohung der Langobarden kommt und da fühlt sich der Papst von bedroht. Er fragt dann Pippin, der König oder der Kaiser des Frankenreiches, ob dieser ihm helfen kann. Der tut das, indem er die Langobarden zurückdrängt. Allerdings stirbt Pippin 768. Und das Reich wird wieder aufgeteilt auf seine zwei Söhne. Nachdem der eine verstirbt, reagiert dann Karl der Große, kann ich hier schon mal anbringen. Vielleicht sagt der dir auch so ein bisschen was und der regiert eben und hilft auch wieder diesem Papst Stefan II. Und die bedrohen immer noch die Langobarden. Der fühlt sich immer noch von bedroht, der arme Papst. Genau, da hilft Karl ihm halt eben wieder. Und somit wird dieses Bündnis eben auch erneuert. Wie gesagt, hier steht ganz wichtig im Vordergrund, dass du dir merkst, es gibt so ein Bündnis zwischen Karl dem Großen und eben dem Papst. Und da wird tatsächlich, deshalb wird Karl der Große tatsächlich auch später einmal der Kaiser, aber das erstmal jetzt noch nicht. Es ist tatsächlich so, dass dieses Bündnis eben erneuert wird. Karl hilft eben wieder, die Langobarden zurückzudrängen. Und dann ist es tatsächlich so, dass aber 795 ein neuer Papst eingesetzt wird, und zwar Leo III. Und da ist es tatsächlich so, dass der eine ziemlich schwache Position hatte. Bei ihm fehlte die Unterstützung von der politischen römischen Seite, weil er da nicht so gut angesehen war. Und dann war es tatsächlich auch so, dass im Jahr 799 ein Attentat auf Leo III., also dem Papst, verübt wurde. Dieses misslingt aber. Und wenn ein Attentat auf jemanden ausgeführt wird, kannst du dir sicherlich vorstellen, dass der ziemlich dolle Angst hatte. Also bittet er Karl, der mittlerweile der Herrscher des Frankenreiches ist, natürlich um Hilfe. Und fragt dann eben, ja, kannst du mich irgendwie beschützen, wie auch immer. Und das tut Karl der Große eben auch. Und das eben mit militärischer Unterstützung. Und er sieht sich eben als Schutzherr der Kirche und des Glaubens und denkt eben auch, ja, er ist sozusagen der Garant für die Macht des Papstes. Eben ganz wichtig, du musst wissen, Karl der Große war sehr gläubig, auch christlich geprägt hatte er. Zwar eben sehr wichtig, dass eben dieser christliche Glaube weitergebracht wird. Und deswegen hat er eben auch den Papst beschützt, hat sich als Schutzherr der Kirche gesehen und des Glaubens, weil er eben den Papst beschützt. Und er ist der Garant für die Macht des Papstes. Also wenn er den Papst nicht beschützen würde, dann würde die Macht wahrscheinlich des Papstes gar nicht funktionieren. Und da sieht man eben, dass zwischen dem Papst und dem Karl dem Großen eine enge Verbindung auftritt, weil die sich eben gegenseitig unterstützen. Karl unterstützt eben auch hier durch das Militär eben den Papst Leo III., damit dieser nicht irgendwie, damit noch nicht ein weiteres Attentat auf ihn verübt wird. Im Jahr 800 reist Karl nach Rom und dort wird er von Leo III., also von dem Papst, tatsächlich gekrönt. Und da sieht man eben erneut dieses enge Band vom Kaisertum und vom Papsttum. Also Karl der Große wird jetzt Kaiser. Er ist nicht mehr nur der Kaiser vom Frankenreich, nein, sondern tatsächlich auch so von den Römern. Und da ist es eben so, dass es eine Erneuerung des Weströmischen Reiches gibt. Da ist nämlich Karl der Große jetzt der Herrscher von. Und er ist eben ein christlicher Herrscher. Das heißt, er möchte auch den christlichen Glauben verbreiten. Das ist ihm ganz wichtig. Genau. Deswegen ist des Weiteren ist es so tatsächlich, dass es auch das Ganze war ein Grundstein für das römisch-deutsche Kaisertum, das ja bis 1806 gehalten hat. Dann hat sich ja der Rheinbund gegründet und dann kam ja auch Napoleon und hat das Ganze so ein bisschen zerstört, sag ich mal. Das Ganze findest du auch bei der deutschen Revolution, falls du dir das noch anhören möchtest. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir nochmal bei Karl dem Großen bleiben, dass dieser eben tatsächlich sich sehr ausgezeichnet hat, dadurch, dass er eben diesen christlichen Glauben weiter voranbringen wollte. Das war ihm ganz wichtig, aber eben auch, dass er dazu da war, dass es endlich mal so eine Art Einheit gab. Also er hat eine einheitliche Gesetzesprechung im Frankenreich durchgebracht und die Heeresfolge angekündigt sozusagen. Das bedeutet, dass er alle dazu verpflichtet hat, auch geistliche Leute, dass die eben im Krieg kämpfen sollten. Das hatte er sich so vorgestellt, gewünscht. Allerdings konnte man sich davon auch entkaufen. Also wenn man eine gewisse Summe an Geld gezahlt hat, dann musste man da nicht mehr kämpfen. Deswegen wurde seine Vorstellung da nicht so ganz umgesetzt. eingesetzt und sein Ziel war es eben auch, die Lebensbedingungen der Armen zu verbessern und dass es eben diese unfairen Bedingungen eben verbessert werden. Das Ganze hatte aber nur teilweise Erfolg, weil der Klerus und der Adel tatsächlich dafür bekannt waren, dass sie eben ja sehr viele Korruptionen am Laufen hatten, da irgendwelche Menschen bestochen hatten, damit das Ganze doch nicht so gut läuft. Und tatsächlich muss man auch sagen, dass diese Menschen, die etwas ärmer waren, durch Steuern und Abgaben belastet waren. Das war es tatsächlich aber erstmal zu Karl dem Großen. Wie gesagt, ich hoffe, du hast das Ganze jetzt verstanden. Wir haben uns gerade die Franken angeguckt, von der ersten bis zur dritten Phase, sind noch ein bisschen auf Chlodwig eingegangen und dann tatsächlich haben wir uns angeguckt, wie geht das über zu den Karolingern. Da hatten wir ja gesagt, Chlodwig stirbt, seine Söhne haben aber irgendwelche Konflikte, weil sie nicht wissen sollen, wie teilen wir das Reich auf. Die Hausmeier übernehmen die Macht und dazu gehört eben nämlich auch Karl Martell, von dem Geschlecht der Pipinten und der übernimmt die Herrschaft. Der stirbt auch irgendwann und das Reich wird unter seinen Söhnen Pipin und Karlmann aufgeteilt. Pipin übernimmt irgendwann die gesamte Herrschaft über das Frankenreich und dann ist es eben auch so, dass er Papst Stefan II. Unterstützt, weil der sich bedroht fühlt von den Langobarden. Irgendwann stirbt Pipin dann auch, 768. Und das Reich wird wieder aufgeteilt von unter Karl und dem Sohn und dem anderen Sohn. Der andere Sohn stirbt aber, deswegen regiert Karl dann ganz alleine. 795 kommt ein neuer Papst ins Amt, Leo III. Genau, auf den wird ein Attentat aufgeführt. Karl unterstützt ihn, weil er eben christlichen Glaubens ist und eben ja, sich als Schutzherr der Kirche und des Glaubens sieht. Genau, und dann wird er eben auch König des Weströmischen Reiches. Leo III., der Papst, krönt ihn. Und es wird eben dieser Grundstein fürs römisch-deutsche Kaisertum gelegt. Genau, und es gibt eben diese einheitliche Gesetzesprechung im Frankenreich, die Heeresfolge, dass man eben kämpfen muss und eigentlich auch die Lebensbedingungen von Armen sollen verbessert werden. Das Ganze klappt aber nicht durch Klerus und Adel, die so ein bisschen bestechen und Korruption führen. Genau, und da sind wir schon am Ende. Was ich dir aber ganz wichtig noch sagen wollte, ich hoffe, du bist immer noch dabei, das ist nämlich ein guter Tipp. Und zwar ist es immer so, dass auch zur Zeit des Nationalsozialismus die Deutschen sich ganz viel auf Karl den Großen, vor allem die Nazis, haben sich auf Karl den Großen bezogen und meinten, ja, der war so der beste Germane, denn er hat damals gelebt und weil er deutsch war, sind wir heute auch deutsch und er hat den Weg für die Deutschen gelegt und schon immer haben die Deutschen regiert und so weiter. Das stimmt allerdings nicht ganz, beziehungsweise hatte ich dir schon beim Thema Völkerwanderung gesagt, dass die Nazis sind immer so ein bisschen davon ausgegangen, ja, die Deutschen haben schon immer gelebt und die Germanen waren alle deutsch. Das kann man nicht sagen, weil wir hatten ja davon gesprochen, dass es keine homogene Gruppe gibt, sondern dass die Gruppen immer heterogen sind, das heißt nicht gleichartig und es kann eben auch sein, dass sich die Sprache unterschieden hat oder auch die Herkunft und das kann man bei Karl dem Großen eben auch sagen, weil er hat ja zum Beispiel auch über Römer regiert, aber auch über die Franken und es kann ja eben sein, wie gesagt, dass sich die Identität im Laufe des Lebens immer ändert, das heißt, es können auch andere Gruppen wie beispielsweise die Hunnen dazugekommen sein, das heißt, es sind tatsächlich nicht irgendwie nur Deutsche oder so damals gewesen, das kann man nicht sagen, weil man kann ja tatsächlich nicht von diesem Volk reden. Die Gruppen waren heterogen und man spricht bevorzugt von Gens, also von Stämmen. Das ist ganz wichtig, könntest du in einer Klausur anbringen, falls da so etwas steht. Das war bei mir im Vorbi auch so, dass eben gesagt wurde, ja, die Germanen sind alle ganz deutsch und sind ein homogenes Volk. Nein, das kann man so nicht sagen, das kann man auch nicht so bei Karl dem Großen sagen. Und das wollte ich dir einfach nochmal mit auf den Weg geben, diesen kleinen Tipp fürs Abitur oder Vorbitur. Das war's schon. Ich hoffe, das Ganze hat dir geholfen. Wenn ja, hinterlass mir doch gerne einen lieben Kommentar oder eine Spende auf unserer Seite 9square.com. Steht in der Beschreibung. Den Kommentar kannst du ganz bequem bei Apple Podcast verfassen. Das ist ganz unten. Wenn du runterscrollst, kannst du da 5 Sterne geben und noch was Liebes schreiben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.